Vielleicht können wir vorab, bevor wir zum Predigtext kommen, eine Strophe singen von dem Lied, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Eine Strophe. Vielen Dank. Kurz eine Frage. Weiß jemand, woher diese Passage kommt, dieser Refrain, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht? Woher kommt das, diese kurze Passage? Ja, Richter 5, da ist schon ein Insider, der Bescheid weiß eigentlich. Es kommt aus dem Lied von Deborah, also das Lied hat Peter Strauch gedichtet, aber dieser Refrain kommt aus dem Lied von Deborah und es wird heute in Richter Kapitel 4, Kapitel 5 um Deborah gehen und ich habe hier und da schon mal getestet, nicht viele wussten das, dass dieser Text eigentlich von Deborah kommt. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das heißt, die Liebe zu Gott, sie wird sichtbar, sie wird nach außen hin deutlich. Die Liebe zu Gott, wenn jemand Gott liebt, der wird diese Liebe nicht versteckt halten, sondern er wird sie öffentlich zeigen. Wenn wir jemanden lieben, so zeigen wir das. Wir machen Fotos mit ihm, wir sagen das überall, wir lieben diesen Menschen. Diese Liebe, sie findet Ausdruck und diese Liebe, sie wird sichtbar. Sie findet immer einen Weg, dass es sichtbar wird, dass andere Menschen sehen, Mensch, guck mal, die haben sich aber gerne. Diese Liebe, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt 1000 Wege zu zeigen, dass man Gott lieb hat. Einen Weg haben wir heute gesehen, da ist jemand bereit, ins Ausland zu gehen, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Ein anderer Weg ist, ich durfte vorgestern und gestern beim Espelcamp Mitarbeiterwochenende dabei sein, wo so viel Arbeit dahinter steckt, alles nur, um den Kindern das Evangelium weiterzugeben. Und da sind viele andere Dinge, die Liebe, die findet immer Ausdruck. Sei es mit dem Nachbarn zu reden, mit dem Nachbarn Kontakt zu halten, um ihm das Evangelium weiterzusagen. Die Liebe, sie geht auf wie die Sonne in ihrer Pracht. Wir wollen heute weitergehen im Richtertext, Richter Kapitel 4. Und ich möchte einmal das ganze Kapitel lesen, weil das ein zusammenhängender Text ist. Richter Kapitel 5 ist nachher das Lied, das Deborah dichtet. Das gehört eigentlich zusammen. Aber ich werde nur Kapitel 4 lesen, da geht es um die Handlung. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte. Und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet der Heiden. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hand geben. Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will auch ich nicht ziehen. Sie sprach, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesch. Da rief Barak Sebalon und Naphtali nach Kedesch, und es zogen hinauf ihm nach 10.000 Mann, Deborah aber zog auch mit ihm. Heber aber, der Keniter, war von den Kenitern vom Geschlecht Hobabs, mit dem Mose verschwägert war, weggezogen und hatte sein Zelt aufgeschlagen bei der Eiche in Zanaanim bei Kedesch. Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoabs, auf dem Berge Tabor gezogen wäre. Und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroshet der Heiden, an den Bach Kishon. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat, denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berge Tabor hinab, die 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, so dass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Wagen nach und dem Heer bis Haroshet der Heiden, und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwertes, so dass auch nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau des Keniters Heber. Denn der König Jabin von Hazo und das Haus Hebers des Keniters lebten miteinander in Frieden. Jael aber ging hinaus, Sisera entgegen und sprach zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu mir, gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst. Da öffnete sie den Schlauch mit Milch und gab ihn zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, tritt in die Tür des Zeltes, und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so spricht niemand. Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Flock von dem Zelt und einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihn den Flock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er aber war ermattet, in einen tiefen Schlaf gesunken, so starb er. Als aber Barak Sisera nachjagte, ging ihm Jael entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hereinkam, lag Sisera tot da und der Flock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu der Zeit Jabin, den König von Kanaan von Israel, und die Hand der Israeliten legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie ihn vernichteten. Eine eigentlich einfach zu verstehende Handlung. Da ist Jesua, der mit dem ganzen Volk Israel in das Land Kanaan zieht, und jetzt werden die Stämme aufgeteilt und jeder Stamm nimmt sein Gebiet ein und sie kommen mehr oder weniger zur Ruhe. Hier und da haben sie die Kanaaniter besiegt und trotzdem sind nicht alle Kanaaniter ausgerottet. Es gibt hier und da gibt es immer noch Stellen, wo die Kanaaniter leben können und die Israeliten auch immer wieder anfeinden und zum Teil sogar die Israeliten unterdrücken. Und es gab manche Stellen, da durften die Israeliten nur in den Gebirgen wohnen, weil unten die Felder, das hatten die Kanaaniter beherrscht. Aber oben in den Bergen, da lebten noch die Israeliten und das war eigentlich nicht das, was Gott gesagt hatte. Nehmt das ganze Land ein. Und die Israeliten waren hier und dort auch zum Verzweifeln, weil die Kanaaniter haben sie immer wieder unterdrückt stellenweise. Sie haben sie immer wieder enteignet. Die Israeliten damals zu der Zeit, sie haben nicht die öffentlichen Wege benutzt, sondern sie gingen Trampelpfade, irgendwelche geheimen Schleichwege. Weil auf den öffentlichen Wegen, auf den großen Straßen, da hatte Jabin mit seinen eisernen Wagen, da hatte er die Oberhand. Da war er der Herrscher. Und so mussten die Israeliten die öffentlichen Plätze vermeiden und sie mussten leise sein. Das lesen wir zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 6 in dem Lied von Deborah. Zu den Zeiten Shamgars, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels, waren verlassen die Wege, und die da auf Straßen gehen sollten, die wanderten auf ungebahnten Wegen. Still war es bei den Bauern, ja still in Israel, bis du, Deborah, aufstandest, bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Das heißt, die Israeliten waren unter der Knute, könnte man sagen, der Kanaaniter, Und mich erinnert das ein bisschen so an die Zeit der DDR vielleicht. Oder vielleicht, viele kennen das noch, an der ehemaligen Sowjetunion. Da musste man ganz genau aufpassen, wo man sich aufhielt, mit wem man Kontakt hatte, was man laut ausgesprochen hatte. Es war keine Freiheit da. Das Gefühl der Freiheit, das fehlte total. Und so ähnlich ist es hier zu den Zeiten Deborahs und Baraks. Sie werden unterdrückt von den Kanaanitern. Und hier wird ein König erwähnt, der König Jabin. In Jesua Kapitel 11 wird schon mal ein König Jabin erwähnt. Das heißt, es ist hier der Nachkomme, könnte man sagen. Vielleicht ist es Jabin hier der zweite oder der dritte. Und damals haben die Vorfahren, also Jabin der Erste sozusagen, schon mal gegen Israel gekämpft und damals verloren. Jabin, der Name, der bedeutet der Intelligente, der Einsichtige. Und wir lesen, dass die Kanaaniter eiserne Wagen hatten. Das heißt, die Kanaaniter waren weiterentwickelt, sie beherrschten die Kunst der Eisenschmiede und sie hatten Israel gegenüber, waren sie überlegen, weil sie eiserne Wagen hatten, man könnte sagen Panzer. Und die Israeliten hatten, wenn überhaupt, dann vielleicht ein paar hölzerne Wagen und sie beherrschten mit ihren eisernen Wagen die großen Straßen, die großen Felder. Und in Vers 8, in Kapitel 5, da lesen wir, es war kein Schild noch Speer unter 40.000 in Israel zu sehen. Was haben damals die Völker gemacht, die dominant waren? Sie haben natürlich den unterlegenen Völkern alle Waffen entzogen, alles Eisen entzogen. Vielleicht so ein Stück weit wie heute, wo die großen, mächtigen Nationen ganz genau darauf achten, wer die Atomwaffe beherrscht und oder besitzt und wer die Kunst vielleicht beherrscht, Atomwaffen herzustellen. Und die Israeliten, sie waren unterlegen. Die Kanaaniter, sie waren schon länger im Land und sie hatten eine gewisse Vorlaufzeit. Das heißt, sie hatten in Sachen Technik, Wissenschaft, Architektur, waren sie den Israeliten oft überlegen gewesen. Das lesen wir zum Beispiel an diesen eisernen Wagen, an der Waffenschmiede. Israel war ja bis dahin eigentlich ein Nomadenvolk gewesen, das lange durch die Wüste gezogen ist und eigentlich nicht diese Fertigkeiten beherrscht hatte, auch nicht die Zeit dazu hatte, sich groß in Wissenschaft, in Technik einzusetzen. Und so lesen wir zum Beispiel auch später, dass Salomo den Tempel, als er den Tempel bauen lassen, den König Hiram aus Tyros, das heißt einen König aus dem Ausland, gebeten hat um Bauleute, um Baumaterial, um Architekten und die haben den Tempel gebaut. Und auch die Bitte der Israeliten, gib uns einen König, diese Bitte, die war auch der Grund gewesen, dass sie sich die Heiden angeguckt haben und die Heiden haben schon einen König und wir haben noch keinen König. Die Heiden sind irgendwie weiter als wir, sie sind fortschrittlicher, sie haben die bessere Technik, sie haben die bessere Wissenschaft und wir sind ein kleines Völkchen und genau das war immer die Gefahr auch der Israeliten gewesen. Sie haben sich die Völker angeguckt, die sind eigentlich weiter als wir. Sie sind in vielen fortschrittlicher, was Technik und Wissen angeht. Aber diese Völker, obwohl die so weiterentwickelt waren, auf der anderen Seite aber Holz und Stein angebetet haben, Götzendienst praktiziert haben und moralisch, sittlich und religiös verfault waren, könnte man sagen. Das ist vielleicht auch eine kleine Parallele zu uns heute. Wenn wir uns umgucken, was haben wir Menschen schon erreicht im Namen der Wissenschaft? Wie weit sind wir gekommen? Wir können viele Dinge machen. Und es verleitet uns auch vielleicht manchmal zu einer Wissenschaftsgläubigkeit. Die Wissenschaft hat schon alles bewiesen, sie hat schon alles gezeigt. Ganz konkret vielleicht die Evolutionstheorie oder das marxistische Geschichtsbild, was uns einreden will, damals waren die Menschen dumm, und wir entwickeln uns immer weiter, wir werden immer besser und irgendwann mal werden wir richtig gottähnlich sein vielleicht sogar. Und dann liest man oft solche Fragen in manchen Büchern, konnten Mose oder die Jünger vielleicht schon schreiben? Waren die damals schon so weit? Oder konnten die Realität und Mythos auseinanderhalten? Natürlich konnten die das. Ich war vor kurzem in Hannover bei so einer Podiumsdiskussion, wo ein Christ und ein Atheist miteinander diskutiert haben, wie plausibel ist es, dass Gott existiert. Und zum Schluss sagte der Professor, wenn ich mir den Gott des Christentums angucke, dann würde ich die griechischen Götter lieber vorziehen. Wo ich mich gefragt habe, ein gescheiter Mann, ein Professor, wo er sagt, ich würde die griechischen Götter dem christlichen Gott vorziehen. Auf der einen Seite Wissenschaft, Technik, Kultur so hoch entwickelt, auf der anderen Seite Holz, Stein werden angebetet. Und das ist auch für uns vielleicht manchmal ein Problem. Israels Problem war ja eigentlich nicht in erster Linie das physische Problem, dass sie keine Waffen hatten, dass sie nicht schmieden konnten, dass sie nicht kämpfen konnten, sondern Israels Problem war eigentlich ein geistiges und ein geistliches Problem. Das war eigentlich das eigentliche Problem. Und wie Gott nachher diese überragende Technik der Kanaaniter lächerlich macht, das werden wir dann nachher noch sehen. Jesua ist schon lange gestorben. Wir gehen jetzt 170, 200 Jahre weiter nach Jesuas Tod. Das heißt, es fand ein Generationenwechsel statt. Die nächste Generation ist aufgekommen und wir merken, diese nächste Generation, die sind schon abgekommen von dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Sie haben schon vielleicht zum Teil vergessen, was Gott gesagt hat. Vielleicht aber ist ihnen alles noch genau da, was Gott gesagt hat, aber sie wollen das nicht. Sie gucken sich lieber die Völker an und das lockt dieser Fortschritt, diese Wissenschaft, das lockt alles. Und wir sehen diesen Ablauf im Buch Richter, immer wieder ist es derselbe. Da ist zuerst die Sünde, das heißt, sie gucken sich um, dieses Verlockende der Heiden, das übernehmen sie, die Theorien, die Praktiken der Heiden übernehmen sie. Dann züchtigt Gott Israel durch diese Völker, sie werden einsichtig, sie tun Buße und Gott gibt Errettung. Und dann geht es irgendwann mal von Neuem los, schon manchmal in der nächsten Generation. Es geht manchmal ganz schnell und es kann manchmal innerhalb einer Generation ein Volk in eine ganz entgegengesetzte Richtung gehen. Ich musste da an unser deutsches Volk denken. Nach dem Krieg waren die Kirchen voll. Eine Generation später, eingeleitet durch die 68er-Bewegung, hat man schon ganz bewusst Gott wieder den Rücken zugekehrt. Das geht manchmal ganz schnell. Die andere Gefahr besteht darin, dass eine Generation einfach der nächsten folgt und einfach alles übernimmt. Auf den Punkt möchte ich sagen, jede Generation muss für sich eine Entscheidung für Gott treffen. Jede Generation muss für sich eine Entscheidung für Gott treffen. Israel wird hier von den Kanaanitern beherrscht. Warum eigentlich? Darf ich einmal bitten, die Folien anzumachen? Selbstbestimmung oder Gottesherrschaft? Vielleicht noch zwei Klicks weiter. Noch ein. Und noch ein. Selbstbestimmung, das Problem des Menschen. In Vers 1 lesen wir, das ist der erste Punkt, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Worin bestand dieses böse Tun der Israeliten? Ich möchte das so zusammenfassen, sie wollten autonom sein, sie wollten selbstständig sein, losgelöst von Gott. Wir wissen doch, wie es funktioniert. Wir sehen das doch bei den Heiden mit ihrer Wissenschaft, mit ihrer Technik, die sind so schlau und wir können das doch eigentlich genauso. Wozu brauchen wir einen Gott, den wir vielleicht nicht mal sehen können? Und Gott sagt, ihr sollt das ganze Land einnehmen. Israel meint es nicht tun zu müssen. Gott sagt, ihr sollt euch ehelich nicht vermischen mit den anderen Völkern. Israel meint es tun zu müssen. Vielleicht so ein bisschen wie bei Teenies, die so eine gewisse Zeit kommen, vielleicht der Pubertät. Da sagst du das eine, sie machen das andere. Und eigentlich musst du nur das andere sagen, dann machen sie das, was du willst. Daran musste ich hier denken. Gott sagt etwas, sie tun es nicht. Vielleicht hätte Gott einfach das Gegenteil sagen müssen. Das ist das Grundproblem des Menschen. Wir meinen, ohne Gott auskommen zu können, autonom leben zu können. Schließlich gab es in Europa die Aufklärung. Wir haben ganz schlaue Menschen gehabt in der Vergangenheit, die vieles bewirkt haben. Und ganz konkret sehen wir das in der europäischen Verfassung, wo dieser Gottesbezug ausgeklammert ist. Wir kommen ohne Gott klar. Wir wissen, wie das geht. Und ich denke, auch im einzelnen Leben ist es das Gleiche, wenn ich meine, ohne Gott auskommen zu können. Wir sind doch gescheit. Wir haben doch studiert vielleicht. Wir wissen, wie das funktioniert. Und das Buch Richter zeigt im Besonderen die Folge, was passiert, wenn man das erste Gebot Gottes beachtet oder missachtet. Das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und kein Bildnis machen. Und wenn wir dieses Gebot übertreten, so nimmt eigentlich, könnte man vielleicht sagen, alles seinen Lauf. Wenn wir das Gebot übertreten, dann dauert das nicht lange, bis alle anderen Gebote auch übertreten werden. Dieses wiederum zeigt einfach unsere menschliche Natur. Und wieder haben sie es getan. Wir Menschen nehmen uns oft vor, nein, diesmal tue ich es nicht, diesmal nehme ich mir vor, diesmal werde ich das nicht machen. Und dann merken wir, es passiert wieder. Und es passiert wieder und wir merken, wir kommen mit eigener Kraft, kommen wir da nicht los. Israel tut es wieder, sie nehmen wieder das Ruder in die eigene Hand, könnte man sagen. Und die Bibel sagt schon viel früher, das menschliche Herz ist böse von klein auf. Das menschliche Herz ist böse. Und da muss man jetzt nur in die Zeitungen gucken. Da liest man vom FIFA-Betrug, da liest man vom Abgasskandal, da liest man von Wahlmanipulationen. Überall merkt man das. Da ist kein guter Kern in uns, da ist kein Funke in uns, kein göttlicher Funke oder ein göttlicher Strahl, sondern der Mensch, der will ohne Gott leben. Und das macht auf der anderen Seite das Kreuz Jesu Christi umso deutlicher, umso heller. Wenn wir das verstanden haben, ich kann nicht autonom leben, ich kann nicht selbstständig leben. Entweder folge ich Gott nach oder folge ich dem Teufel nach. Es gibt da keinen luftleeren Raum dazwischen. Und dann strahlt uns das Kreuz natürlich ganz groß auf. Wir sind nicht geschaffen für ein selbstbestimmtes Leben. Und jetzt lesen wir von Deborah, die in Rama in Bethel auf dem Gebirge ihren festen Sitz hat. Die meisten Richter, sie reisten viel im Land hin und her. Deborah hat aber einen festen Platz. Und sie ist dort und die Leute kommen zu ihr. Deborah, der Name, der heißt Biene. Es könnte vielleicht auf ihren Fleiß hindeuten, dass sie fleißig war. Vielleicht kann es aber auch auf das Stechen hindeuten, so wie sie den Kananitern hier eine ganz empfindliche Niederlage hinzugefügt hat. Sie ruft Barak aus Kedesh in Naphtali, aus dem Norden des Landes, und sagt, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, gehe hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebolon. Barak bedeutet Blitz. So wie wenn ein Schwert ganz sauber poliert ist und man es dann in die Sonne hält, dann blitzt dieses Schwert. Das bedeutet der Name Barak. Wo hat es der Herr geboten? Deborah sagt, hat dir nicht der Herr geboten? Deborah knüpft hier an den Landeinnahmebefehl an, das schon zu Zeiten Jesuas passiert ist, wo Gott sagt, nimm das ganze Land ein. Es ist ein Befehl Gottes. Wir lesen in Richter Kapitel 1, nach dem Tod Jesuas befragten die Israeliten den Herrn und sprachen, wer soll unter uns zuerst hinaufziehen, Krieg zu führen gegen die Kananitern? Und Gott sagt dann, Juda soll zuerst hinaufziehen. Aber dann noch alle anderen Stämme. Moralisch haben viele vielleicht ein Problem damit. Wie kann ein liebender Gott so etwas befehlen, einen Genozid vielleicht zu begehen, so wird das oft bezeichnet, ein ganzes Volk zu vernichten? Wäre vielleicht nochmal ein Thema für sich. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, es war historisch einmalig, so wie Gerd das früher schon mal erwähnt hatte. Und ein zweites war, dass die Moral der Kananiter dermaßen verdorben war, als man Schriften gefunden hat, die Archäologen, hatten die ein Stück weit einen Einblick in die Kultur damals der Kananiter und sie waren entsetzt gewesen, was im Namen der Religion die Kananiter alles getan haben, bis hin, dass sie ihre eigenen Kinder verbrannt haben. Moralisch und sittlich waren die dermaßen weit weg von Gott und somit war es auch ein Gerichtsurteil Gottes gewesen an die Kananiter. Naphtali, der Stamm ganz oben im Norden, er vertrieb auch die Einwohner Kanans nicht. Es heißt in Richter Kapitel 1, 33, sondern sie saßen mitten unter den Kananitern, die im Lande wohnten. Deborah gibt Barak die Anweisung, auf den Berg Tabor zu ziehen. Und sie gibt ihm auch gleich die Zusage, Sisera wird in deine Hand gegeben. Warum soll Barak auf einen Berg ziehen? Jetzt sind vielleicht mal die Männer gefragt, denk mal so ein bisschen an Kriegsstrategie. Warum soll Barak mit seinen Männern auf einen Berg ziehen? Übersicht könnte sein, aber ich stelle mir das wie so ein Gebirge vor, wo vielleicht auch nicht unbedingt die Übersicht da ist. Das könnte natürlich auch sein. Was noch? Bitte? Ganz genau, die eisernen Wagen. Unten im Tal, da hast du die Macht mit den eisernen Wagen. Oben in den Bergen kannst du mit diesem Panzer eigentlich nichts anfangen. Und so sagt Deborah, zieh erstmal auf den Berg Tabor nach oben. Da sind die zunächst einmal in Sicherheit. Baraks Reaktion ist etwas merkwürdig. Wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen, ziehst du aber nicht mit mir, so will auch ich nicht ziehen. Manche sehen hier eine positive Reaktion von Barak, dass er sozusagen in Deborah eine Stellvertreterin Gottes sieht sozusagen. Und wenn Deborah mitkommt, dann ist uns der Sieg gewiss. Aber wir werden nachher noch darüber nachdenken, was diese Aussage Baraks eigentlich ist. Barak zieht mit seinen Leuten, mit Deborah auf den Berg und Sisera bekommt das mit und zieht mit seinen 900 eisernen Wagen los. Und jetzt befiehlt Deborah, das lesen wir in Vers 14, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Denn der Herr ist ausgezogen vor der Herr. So zog Barak vom Berge Tabor hinab und die 10.000 Mann ihm nach. Eigentlich, kriegsstrategisch gesehen, ist das Unfug, was Barak da machen muss. Er ist auf dem Berg relativ sicher und jetzt muss er ins Tal ziehen. Deborah sagt, ziehe ins Tal hinunter. Da, wo eigentlich Sisera mit seinen 900 Wagen die Überhand hat, wo Barak mit seinen Leuten eigentlich nichts anfangen kann. Barak tut das aber auf den Glauben hin und er glaubt, dass Deborah ihm die Zusage zugesagt hat und dass Gott vor ihm herziehen wird. Man könnte sagen, ohne Waffen, ohne Ausrüstung, gegen einen übermächtigen Feind, aber mit dem Glauben zieht er in die Höhle des Löwen, zieht er in die Talebene. Und wir sehen hier, wie Gott die hochentwickelten Waffen der Kanaaniter so alt aussehen lässt. In Luther 84 heißt es, Gott erschreckte sie. Dieses Erschrecken, dieses hebräische Wort, meint so viel wie ein großes Geräusch verursachen, woraufhin die Leute in Panik geraten und eigentlich gar nicht wissen, was zu tun ist. Die Orientierung verlieren. Und wie oft lesen wir auch gerade im Alten Testament, dass Gott die Feinde erschreckt hat und somit für Israel gekämpft hat. In Richter Kapitel 5, in dem Lied von Deborah, dort heißt es, vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen stritten sie wieder Sisera. Das zeigt, dass Gott mitgekämpft hat. Dass nicht Barak mit seinen nicht vorhandenen Waffen gekämpft hat, sondern letzten Endes war es Gott gewesen. Sein Kampf ist es gewesen. Vielleicht haben wir in unserem Leben auch manchmal solche eisernen Wagen vor uns. Probleme, wo wir merken, mit unserer Kraft, mit unserer Intelligenz, mit unserer Geduld, da kommen wir nicht gegen an, wir schaffen das nicht. Solche eisernen Wagen gibt es sicherlich bei uns im Leben. Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht ist es Tod, vielleicht ist es Arbeitslosigkeit. Viele andere Dinge mehr. Eins können wir hier sehen, Gott zieht vor uns her. Gott ist der Stärkere. Gott gibt uns die Kraft. Er ist es letzten Endes, der auch mit uns diesen Kampf führen will. Vielleicht sind aber auch manchmal diese Probleme, die wir in unserem Alltag haben, nicht die eigentlichen Probleme, sondern die Beziehung zu Gott ist das eigentliche Problem. An der mangelnden Beziehung zu Gott, daraus resultieren dann die Probleme. Und Gerd hatte damals in der Predigt erwähnt, dass die Israeliten immer wieder faule Kompromisse gemacht haben. Immer wieder bereit gewesen sind, Kompromiss zu machen. Gott hat das zwar so gesagt, aber vielleicht kann ich das doch noch ein bisschen anders machen. Wir lesen aber, dass dieser Sieg nicht geschenkt wird, indem Barak auf der Terrasse saß und Tee getrunken hat, sondern Barak, er musste in diesen Kampf einsteigen. Er musste mitkämpfen. Und in unserem Glaubensleben stehen wir auch in einem Kampf und wir können uns vor diesem Kampf einfach nicht drücken. Sisera springt von seinem eisernen Wagen und flieht zu Fuß. Warum das denn? Warum flieht Sisera zu Fuß? Er hat doch seinen Panzer, er hat seinen eisernen Wagen. Hat da vielleicht jemand eine Idee? Warum flieht Sisera zu Fuß? Er hat doch so auf seine Wagen, hat sich so auf seine Wagen verlassen. Ja, es fehlt jetzt so ein bisschen, ich bitte euch zu Hause vielleicht Deborahs Siegeslied im Zusammenhang damit durchzulesen. Dort heißt es in Richter Kapitel 5, 21, der Bach Kishon riss sie hinweg, der uralte Bach, der Bach Kishon. Was war passiert? Offenbar hatte Gott einen starken Regen geschenkt, der Bach tritt über die Ufer und was kannst du da mit deinem eisernen Wagen anfangen? Auf nicht asphaltierten Straßen? Er muss seinen Wagen verlassen und Sisera muss zu Fuß fliehen. Und wir sehen einfach, wie einfachen Dingen Gott einfach lenkt. Und Gott letzten Endes der Herr ist. Er flieht zu Fuß nach Kedesh in das Zelt Jaels. Und Jael gibt ihm Milch statt Wasser. Warum das denn? Warum Milch statt Wasser? Damit er einschläft. Warum schläft er ein? Warum schläft er ein? Träge könnte vielleicht sein. Ich habe auch überlegt, hat Milch vielleicht so eine gewisse Auswirkung auf den Menschen, wenn man vielleicht gerade müde ist, er musste ja weit laufen. Hat noch vielleicht jemand eine Idee? Ich denke mal, dass es vielleicht eher dieses Zeichen war, mir kannst du vertrauen. Du gibst mir Wasser, aber ich gebe dir mehr als Wasser, ich gebe dir Milch. Hier bist du in Sicherheit. Und nachher in dem Lied von Richter Kapitel 5, dort heißt es auch, Milch gab sie, als er Wasser forderte, Sahne reichte sie da in einer herrlichen Schale. Um einfach zu zeigen, guck mal, hier bist du in Sicherheit, ist natürlich eine vorgetäuschte Sicherheit. Und so schenkt Gott einen Sieg über die übermächtigen Kananiter durch eine einzige Frau. Durch eine Frau schenkt Gott den Sieg über die Kananiter. Und das will uns dieses Richterbuch auch mitgeben. Gott braucht nicht große Waffen. Gott braucht nicht Wissenschaft und Technik. Wie wir Menschen manchmal meinen, gerade in Russland ist es vielleicht immer so üblich gewesen, die ganzen Paraden, wo man gesehen hat, was für Waffen wir haben und Luftabwehrraketen und sowas alles. Das braucht Gott alles nicht. Gott hat alles in seiner Hand und wir haben gesehen, dass dieser Wunsch nach Selbstbestimmung und Eigenständigkeit eigentlich die Israeliten immer wieder in eine bedrohliche Lage gebracht hat. Sie haben Gott von dem Platz runtergenommen, dem er eigentlich zusteht, und andere Götter oder sich selbst draufgestellt. Und als zweites geht es, einmal nächsten Punkt, es geht um Gottes Sache. Als die Israeliten ihre Stämme zugeteilt bekommen haben, so hat jeder seinen Stamm eingenommen. Und was war das Problem dabei gewesen? Jeder hat sich mit seinen Dingen beschäftigt und die wenigsten haben das große Ganze gesehen, was Gott eigentlich als Großes und Ganzes mit diesem Volk vorhatte. Und so lesen wir auch wieder in diesem Lied von Deborah, an Rubens Bächen überlegten sie lange, warum saßest du zwischen den Sattelkörben zu hören bei den Herden das Flötenspiel? An Rubens Bächen überlegten sie lange, Gilead blieb jenseits des Jordans und warum dient dann auf fremden Schiffen? Asa saß am Ufer des Meeres und blieb ruhig an seinen Buchten. Sebulons Volk aber wagte sein Leben in den Tod, Naphtali auch auf der Höhe des Gefildes. Das heißt, die Stämme, sie hatten gar nicht mehr im Blick, wie geht es meinem Bruderstamm? Sie hatten gar nicht mehr gesehen, mein Bruderstamm erleidet, er wird geknechtet von den Kananitern. Das war den anderen Stämmen scheinbar völlig egal. Sie haben sich mit Schifffahrten beschäftigt, mit Flötenspiel beschäftigt. Und dass ihr Bruder leidet, das schien ihnen scheinbar völlig egal zu sein. Und was macht Deborah? Dürfen wir einmal kurz die Karte sehen? Deborah ist bei Bethel in Rama, das sehen wir ganz unten im Bild. Und Barak, der ist ganz oben Kedesh bei Naphtali, das heißt ganz im Norden des Landes. Sie geht aus dem Süden des Landes, ruft sie Barak aus dem Norden des Landes, das heißt, sie kümmert sich auch um den Stamm, der ganz im Norden ist. Sie sieht dort oben, die werden von den Kananitern unterdrückt und da muss ich jetzt helfen. Und so ruft Deborah den Barak aus dem Norden und sie gibt ihm diesen Auftrag. Ich denke, wir finden da auch eine Parallele im Neuen Testament, gerade im 1. Korintherbrief, wo es heißt, wir sind ein Leib als Gemeinde. Wir gehören alle zusammen. Wenn ein Leib, wenn ein Glied leidet, so leiden alle, so leidet der ganze Leib. Wenn wir in einer Gemeinde sehen, dort leidet jemand, dann kann uns das nicht kalt bleiben, dann kann uns das nicht egal sein, sondern wir müssen ihm helfen. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wir müssen zeigen, dass wir zusammengehören. Gerade die Korinther, die haben sich oft getrennt und gespalten wegen jeder Kleinigkeit. Paulus sagt, nein, ein Leib sind wir. Wir gehören zusammen. Und das heißt dort in Kapitel 12 und 13, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklave oder frei, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Diese Einigkeit wünschte ich mir, dass sie bei uns wirklich spürbar ist. Wir gehören zusammen. Vielleicht ist oft dieses Weggehen aus einer christlichen Gruppe oder so das Bequemste, aber ist es auch immer das Richtigste? Sehen wir, es geht Gott immer wieder ums große Ganze. Es geht um seinen Leib. Barak zögert anfangs zwar ein bisschen, aber als Deborah ihm zusichert, dass Gott vor ihm herziehen wird, so geht er und er nimmt in dieser einen Situation die Sicht Gottes ein. Und er geht auf den Gehorsam von Deborah los. Bei Simson beispielsweise, da sehen wir, dass Simson auch kämpft, aber Simson sieht nicht, warum kämpfe ich eigentlich? Ihm wurde Schaden zugefügt, seine Frau wurde weggenommen, also kämpfe ich gegen die, die mir Schaden zugefügt haben. Aber letzten Endes geht es doch um Gott, es geht doch um seine Sache, es geht um seinen Leib, um seine Gemeinde. Es geht darum, dass Menschen noch zum Glauben finden. Das ist doch das Große und Ganze, worum es eigentlich geht. Vielleicht lassen wir die Frage mal an uns heran, worum geht es mir? Sehe ich nur meine Interessen, wie es mir geht? Geht es mir gut? Oder versuche ich manchmal die Dinge aus Gottes Sicht zu sehen, aus Gottes Blickwinkel, dass es um seinen Leib geht, dass es um Menschen geht, die er lieb hat und die er erretten will? Wenn wir Gottes Sache anpacken, dann hilft uns Gott auch, das sehen wir auch in diesem Text, Gott hilft uns dann auch und dabei ist jeder gefragt. Und die Ausrede zählt nicht, ich kann nichts für Gott tun. Ich kann vielleicht nicht singen, ich kann vielleicht nicht reden, ich habe vielleicht zwei linke Hände. Diese Ausrede zählt nicht und das sehen wir auch gerade in unserem Text. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Gott kommt auch mit dem Schwächsten zurecht. Wenn man das Richterbuch liest, so sind dort einige Männer aufgelistet und eine einzige Frau, die Deborah, wird dort erwähnt. Und es heißt von hier eine Mutter in Israel. Deborah als Frau gibt Männern Befehle und sie wird akzeptiert. Diese Befehle werden akzeptiert, diese Befehle werden ausgeführt. Es kann vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass die Männer damals entweder mit sich beschäftigt waren, das große Ganze aus dem Blick verloren haben oder vielleicht hatten sie auch gar nicht den Mut gehabt, Gottes Sache anzupacken. Zuerst sagt Deborah zu Barak, geh und kämpf gegen Sisera. Normalerweise ein Mann würde sagen, Sisera hat 900 eiserne Wagen. Du weißt, was das bedeutet. Wir haben nicht mal Waffen. Womit sollen wir kämpfen? Ich musste da einfach in so eine Alltagssituation denken. Stellt euch mal vor, ihr Männer, ihr liegt unterm Auto und seid am Auto reparieren. Dann kommt eure Frau zu euch und sagt euch, du, hör mal zu, das musst du so und so machen. Mach das jetzt anders. Mach das jetzt so und so. Wie würden wir Männer reagieren in so einer Situation? Deborah war eine Prophetin, das wusste Barak, und er glaubt ihr auch. Dann, als Deborah sagt, zieh vom Berg Tabor hinab, könnte Barak auch sagen, Deborah, also kriegsstrategisch ist das Katastrophe. Ich soll jetzt hinunterziehen. Deborah, ob sie nun Ahnung von Krieg hatte oder nicht, das spielte jetzt in diesem Fall keine Rolle. Gott hat den Sieg geschenkt und sie wusste, Gott kämpft mit uns. Nun, die Reaktion von Barak, wo er sagte, zieh du mit mir, wenn du mitziehst, dann ziehe ich auch, wenn du nicht mit mir ziehst, dann ziehe ich auch nicht, sehen manche als eine positive Reaktion, aber ich denke, aus dem Text entnehmen zu können, dass das eigentlich eine gewisse Skepsis ist von Barak. Wieso soll ich ziehen? Komm doch mit mir mit. Wenn wir dann schon alle draufgehen, dann alle zusammen. Und Deborah scheint mit diesem Zusatz ihn kritisieren, ein Stück weit kritisieren zu wollen. Ich will mit dir mitziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. Gut, wenn du nicht ziehst, wenn du nicht gleich bereit bist, das zu tun, der Ruhm wird nicht deiner sein, sondern eine Frau mit einem Flock und mit einem Hammer, was auch wieder im Gegensatz zu diesen eisernen Wagen steht, sie wird den Ruhm davontragen. Sie wird gewinnen, sie wird das tun, was das ganze Volk eigentlich hätte tun müssen. Wir wissen auch, dass Barak im Hebräerbrief als ein Glaubensheld bezeichnet wird. Das heißt, in dem Moment, wo er vom Berg Tabor runterzieht, tut er es im Glauben. Gott wird für uns kämpfen und er wird im Hebräerbrief als ein Glaubensheld bezeichnet. Der Text stellt uns die 900 eisernen Wagen einer einfachen Frau gegenüber. Ich musste dabei an die Situation denken, ist wahrscheinlich sehr vielen von uns bekannt, als 1987 Matthias Rust mit seiner Cessna, mit seinem Flieger, fast auf den Roten Platz gelandet ist, wo die Russen jedes Jahr ihre Paraden abhalten und ihre Kriegswaffen zur Schau stellen. Und wir haben den best abgeschütztesten Luftraum, den es überhaupt gibt auf dieser Erde, so hieß es in der Propaganda. Und dann kommt ein Ein-Mann-Flieger. Er ist nicht ganz auf dem Roten Platz gelandet, auf einer Brücke daneben und fliegt rein ins Herzen Russlands und landet dort mitten auf dem Platz. Er wird natürlich gleich verhaftet, aber das Bild ist mir dabei aufgekommen. Wir meinen oft mit viel Getöse, mit Waffen, mit viel Technik dahinter zu kommen. Gott braucht das alles nicht. Vertrauen wir auf Gott. Gott hatte dem Volk früher schon einmal gesagt, der Herr wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. Gott wird letzten Endes für euch kämpfen. Aus unserer Kraft schaffen wir das nicht. Manchmal fühlt man sich schwach, manchmal fühlt man sich hilflos. einer Situation steht man vielleicht gegenüber, wo man nicht weiß, was man tun soll. Gott kann uns die Kraft dazu schenken. Lasst uns Gottes Sache ins Visier nehmen. Lasst uns die Angelegenheit Gottes, wie wir das heute in diesem Gottesdienst eigentlich schon sehr schön gesehen haben, zu unserem Anliegen machen. Und widerstehen wir der Versuchung, eigenständig sein zu wollen, auf eigenen Beinen stehen zu wollen oder zu müssen. Und wenn wir uns für Gottes Sache einsetzen, so wird uns Gott helfen. Er wird vor uns herziehen und er wird den Sieg schenken. Amen.